Direkt aus Europa, Nummer 392, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Der japanische Autobauer Toyota ruft weltweit rund 2,7 Millionen Fahrzeuge zurück. Nach Angaben des Unternehmens gibt es Probleme mit den Wasserpumpen und bei der Lenkung. Durch die Mängel seien aber keine Unfälle passiert. In Deutschland müssen nach Toyota-Angaben 61.000 Fahrzeuge in die Werkstätten, und zwar von den Modellen Avensis, Corolla und Prius 2. Toyota musste in den vergangenen Jahren mehrmals Fahrzeuge zurückrufen, unter anderem wegen Problemen mit den Fußmatten. Das Ansehen des Unternehmens hat darunter stark gelitten. 10:05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Ein Haus wird gebaut. An sich nichts Besonderes. Das, von dem Martina Groß gleich berichtet, aber schon. Ein Gemeinschaftswohnhaus soll es werden, eine große Wohngemeinschaft. Es ist ein Projekt, an dem 20 Menschen beteiligt sind, die eigentlich kein Geld für so etwas haben. Eine Baugemeinschaft in Berlin heißt unsere SWR 2 Tandem-Sendung heute.
Schön ist die Aussicht von meinem Balkon in der 4. Etage im Prenzlauer Berg in Berlin. Weit geht der Blick in Richtung Westen über die Stadt ins Grüne. Im Süden der Fernsehturm. Unten fährt die S-Bahn in ihrem Gleisbett. Direkt gegenüber soll ein Haus gebaut werden. Bisher stehen dort Garagen. Überall werden im Prenzlauer Berg die letzten Baulücken geschlossen. Selbst hier außerhalb des S-Bahn-Rings. Mitte August kommen Bauarbeiter und reißen die Garagen ab. Am Ende der Woche steht nur noch die Grundstücksmauer. Als ich am Sonntagnachmittag über die Straße zum Bauplatz gehe, sind schon ziemlich viele Nachbarn da, um die Neuen kennenzulernen. Am Eingang zum Grundstück stehen einladend Tee, Kaffee und Kuchen bereit. Informationen zum Hausprojekt und dem Freiburger Mietshäuser-Syndikat liegen aus. Noch türmt sich auf der Mitte des Platzes ein Berg aus Bauschutt.
Also wir sind auch alle relativ jung.
Ein dunkelhaariger junger Mann in olivgrüner Hose und mit selbstgedrehter Zigarette beantwortet Fragen. Das ist David Scheller.
Wir sind gestartet mit einer Gruppe von Freunden, einem Freundeskreis so von 30 Leuten, die irgendwie den Wunsch hatten, aus Mietverhältnissen rauszukommen und selbstbestimmt zu wohnen, und haben quasi ein Jahr lang versucht, so eine Initiative zu entwickeln, haben Häuser gesucht. Von daher waren wir relativ glücklich über das Mietshäuser-Syndikat, ein Verband von 60 Hausprojekten bundesweit, die selbstverwaltet wohnen und wirtschaften, dieses Grundstück angeboten zu bekommen.
Bezahlbare Wohnungen in Berlin sind knapp. Neubauten sind teuer. Der Mietpreis liegt bei über 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Für viele Berliner unbezahlbar. In den 80er Jahren waren es die Hausbesetzer, die das Problem der steigenden Mieten pragmatisch angingen. Aus diesem Umkreis ist das Freiburger Mietshäuser-Syndikat hervorgegangen. Sich für einen Neubau zu entscheiden, das hieß, wie Judith Fey erzählt, auch Abschied nehmen von konkreten Vorstellungen, die sie hatten.
Also wir wollten weder selber bauen, weil wir das auch ökologisch und politisch nicht gut fanden. Wir wollten auch nicht im Prenzlauer Berg wohnen. Aus verschiedensten Gründen. Und natürlich an der S-Bahn, die Lage ist auch nicht so toll. Wir sind dann da hingefahren, haben geguckt, wie laut die S-Bahn ist morgens, und haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, wir wollen ein Hausprojekt, es gibt kein Haus. Und Neubauen ist eigentlich auch nicht schlecht, vor allem, weil es halt auch ein interessantes Konzept war, was der Architekt vorgeschlagen hat.
Okay, also wir stehen jetzt hier und... Wie wird es in einem Jahr aussehen?
In einem Jahr soll rechter Hand das Haus stehen im Rohbau. Das heißt, in den nächsten Wochen wird hier ein Fundament ausgegraben und gegossen und dann das Gebäude errichtet. Und linke Hand wird dann ein Garten sein.
Kurz vor Winterbeginn kommt dann tatsächlich der Bagger und hebt die Baugrube aus. Die Umrisse des Hauses sind langsam zu erkennen. Laut Planung sollte der Rohbau jetzt schon stehen.
Eigentlich sollte es direkt nach dem Wochenende losgehen, wo wir diesen Infonachmittag gemacht haben. Und da haben wir halt Post bekommen, ne?
Das Umweltamt hatte ein Lärmschutzgutachten gefordert, um den Bau genehmigen zu können. Denn das Grundstück grenzt an die S-Bahn-Gleise und den Parkplatz der Berliner Stadtreinigung. Im November bin ich zu Gast beim wöchentlichen Plenum. 10 junge Leute sitzen in einer Ladenwohnung um einen alten Couchtisch herum. Eine lange Liste von Punkten muss abgearbeitet werden. Ich bin ziemlich beeindruckt, wie gut die Aufteilung klappt, obwohl offensichtlich niemand vorher schon mal ein Haus gebaut hat. 1000 Sachen, die bedacht und ziemlich schnell entschieden werden müssen. Judith zum Beispiel hat den Kontakt zur Bank und zu ihren Notaren übernommen.
Also es ist schon ein ziemlich anstrengender Prozess, aber halt wirklich gut, dass wir uns den teilen, sodass dann auch die Verantwortung einfach auch geteilt ist.
Judith ist Anfang 30, kurze blonde Haare, sie schreibt gerade ihre Dissertation in Politologie. Während des Hausbaus wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund Stefan und ihrer 2-jährigen Tochter Lilly in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Am 19. November ist endlich Grundsteinlegung. Ein kleines Grüppchen findet sich vor der Baustelle ein. Ein Bauschild muss noch angebracht werden. Hausprojekt Malmöer 29. Fertig.
Morgen geht bei uns auf dem Grundstück die große Betonschlacht los. Es werden sage und schreibe 20 Betonmischer auffahren und den Beton für unsere Bodenplatte auf unser Grundstück bringen.
Ein paar Tage später werden große weiße Betonsteine angeliefert. Dann geht alles Schlag auf Schlag. Oder vielmehr Stein auf Stein. 8. Dezember. Die Außenwände werden hochgezogen. 21. Dezember. Die Innenwände stehen. 23. Dezember. Die Deckenplatten für das Erdgeschoss schweben an einem Kran ein. 27. Dezember. Moniereisen werden verlegt. 6. Januar. Die Betondecke für die erste Etage wird gegossen. 9. Januar. Das Gerüst wird aufgebaut. Die Steine für die erste Etage kommen. 16. Januar. Die Außenwände für die erste Etage stehen. Das Büro von Architekt Oliver Clemens liegt nicht weit entfernt, in einer 70er-Jahre DDR-Hochhaussiedlung. Wer Zeit hat, ist gekommen. Die Preise für das Holz der Dachkonstruktion sind seit der Kalkulation gestiegen. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, denn alle haben ein Interesse, die Baukosten so niedrig wie möglich zu halten. Das bedeutet in der heißen Bauphase, dass man sich jede Woche trifft. Und natürlich gibt es auch so grundlegende Fragen zu diskutieren, wie, welche Farbe soll das Haus bekommen, die Fenster, welcher Boden. Hier einen Konsens zu erzielen, ist manchmal nicht so einfach. Nie aber gibt es einen Dissens bei dem Gedanken des gemeinsamen Zusammenwohnens. So ist das Haus von den Gemeinschaftsräumen aus geplant worden, von der großzügigen Küche und dem Projektraum im Dachgeschoss.
Wir haben nicht gesagt, wir wollen so und so ein Haus haben, das so und so aussieht, sondern eher abstrakt haben wir gesagt, wir wollen so und so zusammenwohnen. Ja, manche Sachen sind uns halt wichtig und manche nicht so wichtig.
Häuser, in denen gemeinsam gewohnt wird, gibt es viele. Sie haben eine lange Tradition. Aber ein Neubau, der für ein so konsequentes gemeinschaftliches Wohnen geplant wird, wie das Haus gegenüber, ist selten. Eine großartige Chance für den Architekten Oliver Clemens.
Es ist halt kein Reihenhaus, es ist kein großes Einfamilienhaus, es ist kein Wohnheim. Wir sind immer gefragt worden, ob es ein Wohnheim ist. Wir haben gesagt, nein, das ist kein Wohnheim, das ist eine WG, das ist ein großes Gemeinschaftswohnhaus. Und dafür gibt es aber in der Bauordnung keine Entsprechung. Und wir mussten mit dem Brandschutzplaner recht intensiv immer wieder durch die Pläne gehen, um Lösungen zu finden, die das Ganze dann genehmigungsfähig machen.
5. März. Die Moniereisen für die zweite Etage sind verlegt, der Beton kommt. 14. März. Die Holzarbeiten beginnen auf dem Dachgeschoss. 4. April. Die beiden Etagen sind im Rohbau fertig. Jetzt fehlt nur noch der Dachaufbau und das Dach. Es ist toll, dem Haus beim Wachsen zuzusehen.
Insgesamt haben wir eine Fläche von jetzt 800 Quadratmetern für 20 Leute plus, ich glaube, 3 Kinder. Ich weiß es nicht genau, wie der jetzige Stand gerade ist. Aber das heißt, im Schnitt hat ja jeder im Mittel beinahe 40 Quadratmeter zur Verfügung. Das entspricht dem Bundesdurchschnitt ungefähr. Das ist schon sehr viel Platz auch, muss man sagen. Aber die individuellen Zimmer sind irgendwie knapp 16 Quadratmeter groß und der Rest ist alles Gemeinschaftsfläche. Und es gibt einen großen Projektraum, der der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll oder auch den Leuten aus dem Haus für Veranstaltungen, für Seminare, für Projektarbeit. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche, es gibt eine Gästewohnung, die von allen mitfinanziert wird.
27. April, heute ist Richtfest, noch ohne Dachkonstruktion.
Hier, wo wir gerade stehen, das hier wird eine Küche. Die ist speziell gedacht für die Leute, die gern Fleisch kochen wollen, weil es doch viele strenge Vegetarier im Haus gibt und die dann doch darauf bestanden haben, dass die große Gemeinschaftsküche vegan-vegetarisch ist. Wir haben uns dann so geeinigt, dass es halt für das Bedürfnis eine extra Küche gibt.
Es gibt noch zwei weitere Küchen, 6 Badezimmer, Waschküchen, Abstellräume und 20 gleich aussehende Zimmer mit hohen Fenstern, die in Richtung Süden rausgehen. Die Rahmen sind knallrot gestrichen. Verbunden sind die Zimmer durch einen langen Flur.
Kinder, Nichtraucher, Allergikerinnen hier hinten. Dann gibt es einen Pufferbereich und vorne sind Katzen und vielleicht auch bald ein Hund. Und die Räume, in denen auch geraucht werden kann. Es war ein langer Prozess, dahin zu kommen, das so zu organisieren, aber es scheint irgendwie erstmal zu funktionieren.
Wir sind ja Mitglied im Mietshäuser-Syndikat, auch einfach deswegen, weil es halt einfach Leuten ermöglicht, die nicht viel Geld haben oder vielleicht auch einfach gar kein Geld haben, trotzdem über ihr Wohnen oder ihre Wohnsituation selber zu bestimmen. Ja, und das Konzept vom Mietshäuser-Syndikat ist ja, dass man nicht sein Privatvermögen einbringt, sondern viele kleine Direktkredite einwirbt und Freunde, Bekannte, Familie fragt, Arbeitskolleginnen vielleicht, ob die halt 500 oder 1.000 oder auch ein bisschen mehr leihen und wir geben darauf Zinsen. Also wir sind quasi wie eine Bank und haben halt dadurch diesen Eigenkapitalanteil, den normale Bauherren eben selber aufbringen müssen, halt eben über andere Leute aufgebracht.
Der große Rest kommt als Kredit von der GLS-Bank, eine 750.000. Am Ende wird den Bewohnern das Haus aber nicht gehören, sondern sie werden Mieter sein. Allerdings Mieter, die, solange sie hier wohnen, über ihr Haus und ihre Mietverträge selbst bestimmen können.
Also wir bezahlen ja monatlich Miete. Also es ist auch ein ganz normales Mietsverhältnis, was wir eingehen. Wir haben dann Mietverträge in dem Haus. Und über die Miete wird dann halt natürlich die ganzen Betriebskosten und so bezahlt, aber auch halt der Bankkredit getilgt.
Das Grundstück und das Haus gehören der Hausprojekt GmbH mit ihren beiden Gesellschaftern, dem Mietshäuser-Syndikat und dem Hausverein. Im Hausverein sind alle Mieter Mitglied, solange sie in dem Haus wohnen. Wer auszieht, kann seinen Kredit innerhalb von ein paar Monaten wieder ausbezahlt bekommen. Berliner Baupolitiker staunen anlässlich einer Pressekonferenz über die niedrigen Baukosten von 985 Euro pro Quadratmeter. Das Haus ist ein Modell für preiswertes Bauen geworden, in dem die Wohnungen zu günstigen Mieten langfristig gesichert sind. 5,92 Euro kostet die Kaltmiete pro Quadratmeter. Der Einzug verzögert sich weiter. Der Juni vergeht, der Juli, der August. Aber irgendwann ist das Dach da und der September. Im Oktober ist es dann soweit. 18 Erwachsene und 3 Kinder beziehen ihr neues Zuhause.
Im Moment entspricht das total so meinen Vorstellungen, wie ich leben möchte. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ich irgendwann mal sage, nee, ich möchte raus ins Grüne oder ich möchte vielleicht doch ein bisschen mehr Privatheit haben oder vielleicht nerven mich die Leute auch. Also das kann alles passieren und ist auch angelegt in dem Konzept und also finde ich auch gut. Ich hoffe, dass ich lang da drin wohne. Ich habe es ja, also es ist jetzt 3 Jahre sind wir jetzt damit beschäftigt, weswegen dann man natürlich nicht nach einem Jahr wieder ausziehen will.
WDR 5 Tiefenblick.
Liebeschaos. Partnerschaft im 21. Jahrhundert. Doch eines hat sich für die meisten Menschen kaum geändert.
Die Vorstellung, dass die Liebe immer währen soll. Professor Sabine Walper, Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut München, leitet ein interdisziplinäres Projekt, das so groß ist wie wohl keines zuvor. PairFam beobachtet das Partnerschaftsverhalten von über 12.000 Männern und Frauen über einen Zeitraum von 14 Jahren.
Sobald die Beziehungen so ins frühe Erwachsenenalter reinkommen, entwickeln sich noch Zeitperspektiven. Und in der Regel ist zumindest bei den guten Partnerschaften, denjenigen, die auch irgendwie als befriedigend erlebt werden, wo die Leute das Gefühl haben, das läuft rund, da ist schon die Zeitperspektive erstmal sehr, sehr lang.
Trotz Singlegesellschaft, Lebensabschnittspartnerschaften und Kettenehen, das Ideal ist nach wie vor die lebenslängliche Liebe. Zusammen alt werden, das ist der Traum von vielen. Ob dieser Wunsch dann in Erfüllung geht, ist heute unsicherer denn je. 40% aller Ehen werden wieder geschieden, Tendenz steigend. Und so boomt mit den Scheidungszahlen der Markt für Partnerschaftsratgeber, die kriselnden Paaren Hilfestellungen geben wollen.
Wie Kommunikation in der Ehe gelingt.
Spielregeln der Liebe.
Was Paare wissen müssen. 10 Grundregeln für das Leben zu zweit.
Oder ich will bleiben, aber wie?
Have I told you lately that I love you?
So eine Grundhaltung, die nicht egozentrisch ist und auch also den Wert von einer Beziehung und von Harmonie in einer Beziehung ja hochschätzt, dann läufst du vielleicht nicht in die Fallen der hochgradigen Individualisierung und nur das eigene Glück und du hinderst mich am Glück oder irgend so ein Quatsch.
Ulrike, 60 Jahre, seit 35 Jahren mit Bernhard zusammen. Glücklich. Ein Paar, auf das viele neidisch schielen. Wie alles anfing?
Wir haben in einer Wohngemeinschaft gelebt und hatten Partner, aber jeweils andere. Also wir waren nicht miteinander liiert, genau. Und beide Beziehungen sind kaputt gegangen und wir haben dann uns gegenseitig getröstet.
Ja, getröstet. Wir haben geredet eine ganze Menge und es war einfach ganz schön, mit dem Elend nicht alleine zu sein. Also das war wirklich so die Erfahrung nach eigentlich einer ganzen Weile. Hilfestellung bei anderen Beziehungen haben wir irgendwann mal gedacht, gut, dann versuchen wir es doch einfach mal zusammen.
Die große Leidenschaft war es nicht, die beiden zum Paar werden ließ. Mehr war es so ein pragmatischer Versuch mit offenem Ausgang. Und man kann nicht sagen, dass dann alles in ihrem gemeinsamen Leben glatt ging. 2 Kinder haben Ulrike und Bernhard großgezogen. Ein drittes Schwerbehindertes starb nach 16 Monaten. Mal waren sie sich näher, mal ferner. Erlebten Hochs und Tiefs. An Trennung haben die beiden nie gedacht.
Also das ist weit ab von Verliebtheit oder so. Aber ich denke, also ohne Liebe stellt es nicht 35 Jahre miteinander aus.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Das ist eigentlich ein lang bekanntes Phänomen, dass Ehen sich doch oder Partnerschaften überhaupt nach Ähnlichkeit in einigen wichtigen Kriterien sortieren. Und das ist vor allen Dingen auch die Ähnlichkeit des sozialen Status, des Bildungshintergrundes vor allen Dingen. Das scheint doch wichtig zu sein, dass man sich da sozusagen auf Augenhöhe begegnet und ähnliche Interessen entwickeln kann. Ansonsten, was zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften angeht, finden wir gar nicht so viel Ähnlichkeit, wie man meinen könnte.
Also ich würde auch sagen, dass so auf der Persönlichkeitsebene wir eher gegensätzlich sind, ne? Sagen wir mal, ich bin eher so der gern Sicherheit hat und Ordnung. Und die Ulrike ist eher die Spontane, ne? Und die auch mal irgendwelche Sachen macht, die jetzt gerade nicht nach meiner Ansicht da reinpassen. Ich bin eher der Pessimist in der Beziehung und die Ulrike ist eher die Optimistin. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen dabei geholfen, die jeweiligen Extreme in den Persönlichkeiten auszugleichen und die Sache zu stabilisieren.
Nicht in allem müssen Paare übereinstimmen, fanden die Psychologin Beatrice Ramstedt und der Soziologe Jürgen Schupp heraus. Wer eher schwach ist, hat vielleicht gern einen starken Partner. Wer gern viel redet, braucht jemanden, der zuhören kann. Doch ein ähnliches Maß an Zuverlässigkeit, an Offenheit für Neues und Verträglichkeit erhöhen die Chance aufs dauerhafte Glück. Und noch eine Erkenntnis. Dass nur die Liebe zählt, ist eine schöne romantische Idee. Die Statistiken aber berichten anderes. Da, wo nur die gegenseitige Anziehung die Beziehung formt, ist deren Dauerhaftigkeit gefährdet. Im Klartext, Lebenspartnerschaften halten weniger als Ehen. Zweitehen übrigens weniger als Erstehen.
Dort, wo in nicht-ehelichen Partnerschaften Kinder geboren werden, da sehen wir wirklich zwei polarisierte Entwicklungen. Also entweder die Leute heiraten und bleiben dann auch dauerhaft zusammen oder aber sie trennen sich eher wieder. Das heißt, da ist dann doch offensichtlich die Partnerschaft nicht so tragfähig gewesen oder sagen wir mal die Bereitschaft auch der Beteiligten an etwas festzuhalten und zu arbeiten vielleicht nicht so hoch gewesen.
Paul Hill, Professor für Soziologie an der Universität Aachen, erforschte die Stabilität von Partnerschaften und fand heraus, Beziehungen sind wie eine Firma. Sie brauchen Investitionen, die Bereitschaft also, in das gemeinsame Unternehmen einzuzahlen.
Diese Investitionen sind Kinder, ein gemeinsames Haus, eine Wohnung und so weiter und so fort. Und je stärker nun die Investitionen sind, desto weniger anfällig ist natürlich eine Beziehung gegenüber Scheidung bzw. Instabilität.
Ob allerdings Investitionen das Paar stabiler machen oder nur ein stabiles Paar zu Investitionen bereit ist, das vermag Paul Hill nicht zu sagen. Klar ist jedenfalls, dass solche Investitionen eine Realität schaffen, die nur gemeinsam, nicht aber für den Einzelnen von Wert ist. Ein ehespezifisches Kapital also, was zu einer gewissen Immunisierung gegenüber Stress und anderen negativen Faktoren führt.
Zum Beispiel bei Brigitte und Kurt. Kurt, niedergelassener Arzt, ist vermögender als Brigitte. Zudem verdient er mehr als seine Frau, die selbstständige Architektin ist. Als sie vor 14 Jahren heirateten, erwog Kurt zunächst, einen Ehevertrag zu machen, damit er, wenn die Ehe schiefgehen würde, leichter aussteigen könnte. Doch dann entschied er sich dagegen.
Bei einer Ehe sollte man keine Hintertür offen lassen. Wenn ich schon heirate, dann richtig ohne Rückfahrkarte.
Manchmal zieht Brigitte ihren Mann scherzhaft auf, droht, na warte, wenn du nicht mehr willst, dann wird das richtig teuer für dich. Aber auch wenn das Paar sich immer noch innig liebt, so ganz ausschließen will Kurt nicht, dass auch seine Investition durchaus ein Schutz gegen dumme Gedanken ist.
Natürlich fühle ich mich vor allem emotional gebunden. Aber im Hinterkopf weiß ich auch, mach bloß keinen Quatsch, denn das kann dann richtig fiesen, teuren Ärger geben.
Viele der Güter, die sie in Ehen produzieren, verlieren an Wert bei einer Trennung. Eine Wohnung ist beispielsweise auf ihre speziellen Bedürfnisse in dieser Beziehung zugeschnitten. Und wenn sie sich scheiden lassen, verliert diese Wohnung an Wert.
Ganz deutlich wird das am Beispiel Kinder. Kinder sind das wahrscheinlich wichtigste ehespezifische Kapital. Denn die Auflösung von Ehen mit Kindern wird vom sozialen Umfeld stärker missbilligt und verursacht mehr Schuldgefühle als die Scheidung einer kinderlosen Ehe. Die sozialen ebenso wie die materiellen Kosten sind wesentlich höher. Ehen mit Kindern haben also eine hohe Stabilität. Was nicht unbedingt heißt,
dass Kinder der Ehe Zufriedenheit förderlich sind, aber der Ehe Stabilität. Wir wissen das, denke ich, alle, dass Kinder natürlich auch verbunden sind mit Stress, mit Hektik, aber auch mit neuen Arrangements innerhalb von Ehen. Wer ist jetzt wofür zuständig? Auch mit einer neuen Lebensplanung. Das geht gar nicht anders. Und diese Dinge belasten unter Umständen auch die Beziehungen zwischen der Frau und dem Mann.
Investitionen hin oder her. Trotzdem sind die wenigsten Paare heute bereit, zusammenzubleiben, wenn sie sich nicht mehr verstehen. Da wird dann das Eigenheim verkauft, in die Mietwohnung gezogen. Und die Kinder, die werden sich schon dran gewöhnen, Papa jetzt nur am Wochenende zu sehen. Und bei den Nachbarn gab es schließlich auch schon Scheidungen. Aber 85-90% der Paare beschreiben sich zu Beginn einer Ehe als glücklich bis sehr glücklich. Eben auch die, die sich später scheiden lassen. Was ist dann eigentlich schiefgelaufen?
Wir haben 5 Jahre zusammen gelebt und nach 5 Jahren dann geheiratet. Also wir waren eigentlich 15 Jahre zusammen.
Nach der Hochzeit kommen die Mühen der Ebene. Das war auch bei Markus so.
Die letzten Jahre, muss ich sagen, habe ich auch immer gesagt, das Problem war eigentlich bei ihr immer, dass sie im Einzelhandel gearbeitet hat. und jeden Abend bis 20 Uhr und Samstag meistens auch bis 20 Uhr und meistens noch jeden Samstag arbeiten. Ja, dann war das meistens quasi 9:30, 10 zu Hause. Ne? Der Freundeskreis hat sich auch zurückgezogen, weil jeder, der angerufen hat, sag ich mal, was ist mit Freitagabend mal weggehen oder Samstagabend, ja, sag ich, das läuft einfach bei uns nicht, weil sie halt abends immer erst so spät nach Hause gekommen ist.
Markus' Ehe ist mittlerweile gescheitert. Seine Ex-Frau ist für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Paare kommen zur Paartherapie, Paare kommen zu mir, wenn Leidensdruck da ist.
Sandra Konrad, Psychotherapeutin in Hamburg und Mitautorin des Buchs Der geheime Code der Liebe.
Das ist schwer zu sagen, was das Häufigste ist, aber man könnte vielleicht sagen Stress. Tatsächlich. Stress, Alltagsstress führt dazu, dass Paarbeziehungen sehr belastet werden. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Lebensphasen, die zu Stress führen, also sei es ein Umzug oder ein neuer Job oder Arbeitslosigkeit. Ein Kind ist oft eine Bombe oder auch das zweite Kind. Dann wieder dieses sich austarieren der verschiedenen Rollen. Also all das führt zu Stress, zu, wenn nicht genug gesprochen wird, zu Missverständnissen und wenn schlecht miteinander kommuniziert wird, dann zu Verletzungen.
Der ganz alltägliche Stress war es auch bei Markus und seiner Frau, der ihre Ehe schließlich zerstörte. Der 45-jährige selbstständige Handwerker wünschte sich gemeinsame Abende nach der Arbeit. Doch seine Frau kam oft nach Hause, wenn er schon daran dachte, ins Bett zu gehen.
Ich habe gesagt, hallo, und dann habe ich mich wieder hingesetzt, irgendwo in eine andere Ecke, und habe dann telefoniert oder mich irgendwas anderes gemacht. Oder ich habe gelesen abends oder so, einfach nur, um vielleicht auch mal wieder dem gleichen Thema wieder aus dem Weg zu gehen, dass ich mir jeden Abend anhören musste, halt, wie schlecht es sich auf der Arbeit geht, ne?
Nach 5 Jahren Ehe oder Lebenspartnerschaft wird aus einem Gestressten ein unglückliches Paar. Und am Ende steht die Trennung, wie bei Markus.
Ich habe auch immer gesagt, dass ich sie geliebt habe. Ne? Nur ich habe dann nachher irgendwann gesagt, dass ich kann nicht mehr. Ich habe auch zu ihr mal gesagt, Mensch, wenn es nicht so weitergeht, dann müssen wir halt auch mal zu einer Eheberatung. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich hatte ja 10 Jahre da gearbeitet. Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr. Ja, und dann... das ging eigentlich relativ schnell, dass ich jemanden anders halt kennengelernt habe. Ich habe nicht gesucht, sondern war halt jemand da.
Auch Ulrike und Bernhard hatten stressige Zeiten. Zeiten, in denen es nicht rund lief, die beiden sich voneinander entfernten.
Warum schaffen es manche Paare auch in schlechten Zeiten ein, wenn vielleicht auch schwächelndes Wir-Gefühl zu erhalten? Während andere nur noch Verständnislosigkeit, ja Hass entwickeln.
Wir sind eigentlich immer im Gespräch geblieben. Also jetzt nicht, um die Beziehung zu erhalten, aber das hat sich ja dazu beigetragen, dass das möglich war.
Würde ich auch so sehen, ja.
Die Qualität einer Partnerschaft messen Paarforscher zunehmend daran, wie Paare miteinander kommunizieren. Denn nicht etwa ein besonders heißes Liebesleben schweißt Partner über die Jahre fester zusammen, sondern das Reden miteinander.
Fehlentwicklungen in der Kommunikation können schon ganz früh angelegt sein in der Partnerschaft. Da, wo sich Partner zusammengetan haben, die sich emotional nicht leicht aufeinander einlassen können.
Kompromissbereit sind Paare oft nicht. Und das, obwohl nahezu jeder weiß, wie destruktiv solche Streitereien sind.
Was ich ganz schlimm finde, wenn man sich streitet oder anbrüllt, wenn einer geht. Dass er mitten im Streit oder so einfach sich anzieht und geht raus. Damit komme ich nicht klar, weil... Ich würde mich halt gerne ausdiskutieren, ich würde halt ja gerne drüber sprechen, denn wenn ich nur einfach rausgehe, ist es nicht weg. Ob man kommt mal wieder und es fängt irgendwann wieder an.
Also richtigen Streit, gut, ich meine, mal ist die Stimmung was schlechter, aber so richtig fetzen könnte ich eigentlich auch gar nicht sagen.
Wir haben vielleicht insofern Glück gehabt, dass keiner von uns jetzt irgendetwas getan hat, was den anderen wirklich im Innern schwer verletzt. Das hat keiner, also wüsste ich jetzt nicht, dass sowas passiert wäre.
Schafft also die misslingende Kommunikation den Konflikt? Oder ist der Konflikt letztlich das, was die Kommunikation verhindert? Das Einüben einer neuen Streitkultur, von Therapeuten oft propagiert, wird scheitern, solange der Konflikt nicht gelöst ist. Warum suchen alle nach der Liebe ihres Lebens und finden sie immer seltener? Sind die Menschen heute psychisch instabiler als früher? Haben sie Bindungsprobleme, angelegt in frühen Kindheitserfahrungen, wie Therapeuten gern behaupten? Sind die Ansprüche heute zu hoch? Sie sind nicht so hoch, meint der Soziologe Paul Hill. Aber wenn Partnerschaften nur noch auf Liebe gebaut sind, dann werden sie eben zerbrechlicher.
Insofern ist es nicht falsch zu sagen, dass Ehen, die nur noch auf Liebe basieren, letztlich auch fragiler werden. Und wenn die Grundlage von Ehen denn so fragil ist, wie das in modernen Gesellschaften der Fall ist, dann muss man auch einen institutionellen Ausgang für solche Beziehungen schaffen. Und das ist nun mal dann die Scheidung.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Die Manuskripte der Serie gibt es unter wdr5.de.
Diese Sendung wird heute um 22.05 Uhr wiederholt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 391. Universitäten gibt es noch nicht so lange wie die Institutionen der katholischen Kirche. Sie haben sich erst im Mittelalter entwickelt, als aus Klosterschulen kleine Akademien für die Kinder von Adligen wurden. Das waren aber noch keine Universitäten im modernen Sinne. Deren Entwicklung hat in Deutschland erst mit der Gründung der Berliner Universität vor 200 Jahren durch Wilhelm von Humboldt begonnen. Er wollte staatliche Universitäten, die sich aber unabhängig von staatlichen, kirchlichen und wirtschaftlichen Interessen und Einflüssen ganz auf Forschung und Lehre konzentrieren und nur der Suche nach Wahrheit verpflichtet sind. Die Einheit von Lehre und Forschung wurde aber dadurch gefährdet, dass immer mehr junge Leute an die Universitäten gekommen sind. Anfang der 60er Jahre haben 5% eines Jahrgangs angefangen zu studieren, aber 1999 waren es schon 31% und 2012 55%. Andererseits wollten oder konnten die Länder aber Mitte der 70er Jahre den Universitäten nicht mehr so viel Geld geben, wie es den steigenden Studentenzahlen entsprochen hätte. Dadurch ist die Qualität von Ausbildung und Forschung an den Universitäten gesunken. Für Studenten, die in kleinen Gruppen intensiv studieren wollten, wurden nun private Hochschulen gegründet. Wer da 12.000 Euro für ein Studienjahr bezahlt, betrachtet das als Investition in die Chance, einen besseren Arbeitsplatz zu bekommen. Auf die Entwicklung der Wirtschaft hat ein 1.000 Seiten dickes Buch großen Einfluss gehabt, das 1776 erschienen ist. Daraus hat man abgeleitet, dass bei sinkendem staatlichem Einfluss die Effizienz steigt und freier Wettbewerb und Arbeitsteilung das Gemeinwohl fördern. Im Vergleich mit dem Sozialismus im Osten war die kapitalistische Marktwirtschaft viel effizienter. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat die Marktorientierung auch große Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfasst. Bisher war es in Deutschland nicht wichtig, an welcher Universität man studiert hatte, aber nun sollte auch bei den staatlichen Universitäten Wettbewerb die Effizienz steigern. In Frankreich, Großbritannien und den USA findet man es ganz selbstverständlich, dass es ein paar hervorragende Universitäten und Hochschulen gibt und viele andere, deren Niveau oft weit unterhalb dessen ist, was man in Deutschland von einer staatlichen Universität erwartet. Welchen Rang eine Hochschule in Frankreich oder in England hat, steht mehr oder weniger fest, aber in den USA sollten Qualitätsunterschiede, die man in Zahlen angeben kann, den Wettbewerb fördern. Die Qualität von Lehre und Forschung ist zwar kaum in Zahlen messbar, aber solche Ranglisten gibt es nun auch in Deutschland. Wer da eine gute Position hat, bekommt mehr Geld für die Forschung, und wer viel Geld ausgeben kann, wird attraktiver für Professoren und Studenten und erreicht dadurch dann vielleicht eine noch höhere Position in den Ranglisten. Dazu kommt die Befreiung der Universitäten von der staatlichen Aufsicht. Die Universitäten sollen wie ein Unternehmen geführt werden. Sie sollen selber entscheiden, wie viel Geld sie wofür ausgeben. Dabei spielt der finanzielle Nutzen eine große Rolle. Was sich finanziell für die Universität nicht lohnt, wird reduziert oder abgeschafft und was Geld einbringt, wird ausgebaut. Am weitesten ist diese Ökonomisierung in Nordrhein-Westfalen fortgeschritten. Da sind die Universitäten seit 2006 nicht mehr dem Wissenschaftsministerium unterstellt. Sie sind rechtlich eigenständige Körperschaften geworden, die wie Unternehmen auf dem freien Markt agieren sollen. Die staatliche Kontrolle wurde durch einen Hochschulrat ersetzt und da achten Vertreter von Unternehmen darauf, dass die Studenten so ausgebildet werden, wie die Wirtschaft sie haben will. Die traditionelle Selbstverwaltung wird durch den Hochschulrat weitgehend entmachtet und die Steuerung durch demokratisch legitimierte Instanzen wie ein vom Parlament kontrolliertes Ministerium wird durch den Wettbewerb ersetzt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 391. Danke.